SRF 2 Kultur.
Scherben, der erste Roman von Ismet Persic, blickt zurück auf das Durcheinander im Bosnienkrieg. Der Autor, der einmal Ismet Brčić hieß, ist selbst in Bosnien aufgewachsen während des Kriegs. 1996 gelang es ihm aber, das Land zu verlassen und in die USA auszureisen. Sein Debütroman, der jetzt bei Surkamp in deutscher Übersetzung erschienen ist, hat Literaturredaktor Michael Lüsi geradezu begeistert.
Das ist so. Es ist für mich etwas vom Stärksten, was ich über diesen Krieg je gelesen habe, durchaus vergleichbar mit dem berühmten Buch von Sascha Stanišić vor ein paar Jahren.
Und was erzählt er vom Krieg? Was ist der Inhalt?
Es geht um einen jungen Mann, einen Bosnier, der während des Krieges Bosnien verlässt, der in die USA einreist und der sich jetzt aus der Ferne an die vergangenen Jahre erinnert. Erinnert sich an die letzten Jahre des alten Jugoslawien, wo Nachbarn dann plötzlich zu Feinden werden, an den Ausbruch des Krieges, an ganz schlimme Übergriffe auf die Zivilbevölkerung, die er selber mitbekommt in seiner Heimatstadt. Und dann den letzten Sommer in Bosnien, den er lebt, als er bereits zur Armee eingezogen ist, aber noch nicht einrücken muss und buchstäblich dann in letzter Minute das Land verlassen kann. Und das ist die Erkenntnis, dass er alles in Bosnien zurücklassen muss, seine Familie, seine erste Liebe, sein ganzes bisheriges Leben, dass er aber den Krieg nicht los wird, dass er den immer mittragen wird. Und diese Erkenntnis, die treibt ihn immer mehr in die Verzweiflung und lässt ihn daran zweifeln am Schluss, ob er überhaupt noch bei Verstand ist oder nicht.
Der Autor Ismet Persic ist selber aus Bosnien geflohen. Ist das Buch eine Art Autobiografie?
Ja, zum Teil schon. Ismet Persic konnte ja tatsächlich fliehen. Er kam als Schauspieler in einer Jugendtheatergruppe, kam er raus. Die sind nach Edinburgh eingeladen worden und dort konnten sie an einem Festival mitmachen und so. Und von dort ist er dann nie mehr zurückgekehrt. Das stimmt. Dieser Teil ist wirklich wahr. Aber es gibt eine zweite Ebene und die ist völlig erfunden. Und diese zweite Ebene ist die Geschichte einer Figur namens Mustafa, ein junger Mann, der als Soldat der bosnischen Armee den Krieg hautnah miterlebt, mit allen furchtbaren Konsequenzen und am Schluss sogar umkommt. Und diese beiden Ebenen zusammen ergeben eine Bearbeitung des Themas, die weit über die Autobiografie hinausgeht und die diesen Bericht dann auch zur Literatur macht.
Und was würden Sie sagen, macht das Eindrückliche dieses Buches aus?
Es ist für mich das Unfertige, das Ungeschliffene. Da wird nicht eine Geschichte konstruiert, um eine Basis zu haben, um irgendetwas zu erzählen, sondern da legt einer los wie die Feuerwehr, beschreibt einfach diesen Krieg und das, was er in diesem Krieg erlebt hat, weil er es erzählen muss. Dann die Energie, die Power. Ich habe das Gefühl, da schreibt einer um sein Leben. Das ist die Geschichte, die dieser Autor zu erzählen hat. Stellvertretend vielleicht auch sogar für eine ganze Generation. Und diese Dringlichkeit, die spüre ich auf jeder Seite. Und dann ist es auch der Stil, die Feinheit und Poesie. Er beschreibt ganz wunderbare Momente mit einem Mädchen auf einer Brücke irgendwo in Bosnien und gleichzeitig gehen die Bomben nieder. Also diese beiden Extreme, die da gleichzeitig erzählt werden, das ist großartig für mich.
Der Autor lebt jetzt seit einiger Zeit in den USA. Hat er denn das Original in seiner Muttersprache auf Bosnisch geschrieben?
Nein, es ist Englisch geschrieben. Er spricht auch ohne jeden Akzent. Er ist ein absolut assimilierter US-amerikanischer Autor und das geht sogar bis zu seinem Namen. Er nennt sich heute Persic.
Der Autor ist jetzt Mitte 30. Dieses Buch ist sein Erstling. Glauben Sie, Michael Lüsi, dass wir in Zukunft noch von ihm hören werden?
Ich hoffe sehr. Er hat ein großartiges Buch geschrieben, das übrigens kaum beworben wird, was ich sehr schade finde. Es bleibt abzuwarten, ob es eine zweite Geschichte gibt, die mit einer vergleichbaren Kraft erzählt werden kann. Es kann durchaus sein, der Mann ist vom Theater, der kann Geschichten erzählen. Es kann aber auch sein, dass das nun die Geschichte gewesen ist, die es mit Persic zu erzählen hat und dann werden wir kaum mehr von ihm hören. Aber das ist natürlich Spekulation.
Literaturredaktor Michael Lüsi über Scherben von Ismet Persic. Ein junger Mann verlässt seine Heimat, um den Krieg zu entkommen. Unter dem blauen Himmel Kaliforniens versucht er, die Bruchstücke seiner Erinnerung zu ordnen. Das ist die Ausgangslage in Scherben, dem ersten autobiografisch fundierten Roman von Ismet Persic, der seine Kindheit in Bosnien verbracht hatte. Ein eindrücklicher Erstling findet Literaturredaktor Michael Lüsi. Und nach seiner Besprechung hören wir jetzt noch einen Ausschnitt aus dem Anfang des Buchs, gelesen von Jörg Pohl.
In Zeiten des Krieges, als sein Land ihn am dringendsten brauchte, seinen Finger am Abzug zur Verteidigung, seinen Körper als Schild, seinen Verstand und seine Menschlichkeit als Opfer für künftige Generationen, sein Blut als Dünger der Erde, in diesen höchst drängenden Zeiten dauerte Mustafas Gefechtsausbildung 12 Tage. Genau 24 Mal lief er über den Hindernisparcours. Er warf 6 Handgranatenattrappen aus verschiedenen Entfernungen durch einen LKW-Reifen, übte mit einem Luftgewehr seine Treffsicherheit, um keine Kugeln zu verschwenden, ließ sich in Decken wickeln und von seinen Kameraden verprügeln, weil er mindestens einmal im Schlaf gesprochen hatte. Er machte unzählige Liegestütze und Sit-Ups, Klimmzüge und Kniebeugen, stumpfsinnige Wiederholungen, die nicht seiner Fitness dienten, sondern ihn brechen sollten, damit ihm der Ausbilder der Sonderkommando-Aspiranten anschließend die Hierarchien eintrichtern und einen effizienten Kämpfer aus ihm machen konnte. Einen, der zu viel Angst hat, um sich Befehlen zu widersetzen und der verdammt nochmal stirbt, wenn man ihm sagt, dass er verdammt nochmal zu sterben hat. Irgendwann gab man ihm echte Waffen in die Hand. Das ist eine Uzi. So funktioniert die. Wir haben aber keine Uzis, also vergiss, was du gerade gelernt hast. Das ist eine LAW, so funktioniert die. Wir haben aber nur eine begrenzte Anzahl davon und die kriegen die Leute, die schon wissen, wie man damit umgeht, du also nicht. Also vergiss, was du gerade gelernt hast. Und so weiter. Der Messerspezialist brachte ihm bei, wohin man das Messer stößt und was es in einem Körper anrichtet. Und so stach er auf baumelnde Sandsäcke ein, mit Zeichnungen von Menschen darauf. Der Minenspezialist zeigte ihm, wie man Antipersonen- und Panzerabwehrminen legt und erläuterte ihre jeweiligen tödlichen Vorzüge. Der Feldarzt nahm einen Schluck Slivovitz, behauptete, der Krieg sei ein einziger Scheiß und sagte ihm, er solle bloß nicht nochmal zu ihm kommen, es sei denn, er habe eine so große Bauchverletzung, dass man mit einem Kanu durchpaddeln könne. Dann waren die 12 Tage vorbei. Zum Schluss bekam er wie alle anderen auch eine Kalaschnikow, einen Ladestreifen, eine Handgranate und ein Messer und wurde eine Woche lang mit der ganz normalen Armee in die Schützengräben geschickt, um einen Vorgeschmack dessen zu bekommen, was der Krieg zu bieten hatte, um sozusagen die Gebrauchsanweisung zu lesen, bevor entschieden wurde, für welches Sonderkommando er sich eignete.
Rückblick auf den Jugoslawienkrieg. Jörg Pohl las eine Passage aus dem Roman Scherben von Ismet Persic, aus dem Englischen übersetzt von Conny Lötsch und neu erschienen bei Suhrkamp.
Sie hören SRF 2 Kultur. Einen guten Abend wünscht Andreas Kloy, die Kulturnachrichten. Der Fotograf Robert Häusser ist heute im Alter von 88 Jahren in Mannheim gestorben. Das hat die Familie den Mannheimer Reichs-Engelhorn-Museen mitgeteilt. Die Fotografie verliere einen ihrer wichtigsten Vertreter der klassischen Moderne, heißt es in der Mitteilung der Museen. Robert Häusser hat Zeit seines Lebens fast ausschließlich schwarz-weiß fotografiert. Seine Inhalte hätten oft von Melancholie und Einsamkeit gesprochen, heißt es in der Würdigung des Forums Internationale Fotografie der Reichs-Engelhorn-Museen. Dass seine Familie in der Zeit des Nationalsozialismus gelitten habe, finde in vielen seiner Arbeiten bildnerischen Niederschlag. Bilder von Häusser wurden bisher in über 130 Einzelausstellungen in Museen und Galerien des In- und Auslandes gezeigt. Eine Degustation der besonderen Art gab es heute in London. Forscher haben vor versammelter Presse in den ersten laborgezüchteten Hamburger gebissen. Bei Kosten von rund 300.000 Schweizer Franken ist der Frankenburger zugleich die teuerste Frikadelle der Welt. Der Laborburger besteht aus zusammengeklebten, aus Kuhzellen gezüchteten Muskelstreifen. Damit er nach Fleisch aussieht, wurde er mit Randensaft eingefärbt. Die neue Technologie könnte die Fleischproduktion umweltverträglich machen, meinen die Forscher. Kritiker wenden ein, auf Fleisch zu verzichten, wäre dazu der weitaus einfachere Weg. Ungewöhnliche Klänge im Zollamt. Der Geigenvirtuose Maxim Wengerow. Zu einem improvisierten Miniaturauftritt kam er letzte Woche an der monegassischen Grenze, wie Radio France Musique meldet. Bei seiner Einreise aus Frankreich nach Monaco musste Wengerow ein kurzes Stück auf der Geige vorspielen, um zu beweisen, dass ihm das Instrument gehört. Als die Zöllner Dokumente verlangten, um ihn als Besitzer auszuweisen, meinte der Virtuose, Papiere habe er zwar nicht dabei, aber belegen könne er es schon und legte los. Glückliche Zöllner.
Für Kulturinteressierte in England war es lange Pflichtlektüre. The Review, die Sonderbeilage mit Kritiken, die wöchentlich bei der Zeitung The Independent on Sunday erschien. Jetzt stellt ausgerechnet diese Zeitung ihre Kulturkritiker auf die Straße. Geht's der Zeitung so schlecht, dass sie zu solchen Maßnahmen greifen muss? Das habe ich unseren Korrespondenten Martin Aliot gefragt.
Ja, ich fürchte, das ist der Befund der Independent on Sunday, 1990 gegründet, und seine tägliche Schwester, der Independent, 4 Jahre früher gegründet, sind auf Auflagenzahlen von 50.000 je zurückgefallen. Die Anzeigen schrumpfen und im letzten Rechnungsjahr musste das Blatt einen Verlust von grob 17 Millionen Pfund verzeichnen. Das ist auf die Dauer letztlich nicht tragbar.
Wenn die Lage so düster ist, sind dann auch andere Ressorts betroffen?
Ja, es heißt, es seien 27 journalistische Planstellen von insgesamt 190 betroffen, die jetzt ihre Stelle verlieren. 190 Journalisten für letztlich 3 Zeitungen. Es gibt auch noch eine kleine Schwester, ein tägliches, Pendlerblatt, das nur 20 Pence kostet. Das ist nach Ansicht von führenden Journalisten im Blatt, die letzte Woche einen Aufruf unterzeichnet haben, eigentlich jetzt schon die Wasserscheide. Also mit weniger kann man kein anständiges Blatt mehr machen, behaupten sie. Und was die Ressorts betrifft, so ist die Unterteilung in britischen Zeitungen nicht so streng wie vielleicht in der Schweiz. Das heißt, das, was wir unter Feuilleton verstehen, findet zwar statt, aber in den Tageszeitungen ist das bunt in den restlichen Inhalt der Zeitung gemischt. Lediglich bei den Sonntagszeitungen, die einen riesigen Markt haben in Großbritannien, dort gibt es gesonderte Beilagen für Kultur und die stehen nun auf dem Spiel.
Der Independent on Sunday gehört einem russischen Oligarchen, Alexander Lebedev. Hat er sich nicht genügend um die Zeitung gekümmert?
Doch, das kann man ihm wirklich nicht vorwerfen. Lebedev und sein Sohn, der diese Verlagsinteressen managed, Evgeny, haben in den letzten 3-4 Jahren insgesamt fast 100 Millionen Franken in alle seine Printtitel investiert. Es gehört auch noch dazu der Evening Standard. Das ist in London letztlich die einzige Abendzeitung, die Lebedev in ein Gratisblatt verwandelt hat. Und das funktioniert ökonomisch. Der Evening Standard schreibt, wenn auch ganz knapp, schwarze Zahlen. Aber die Independent-Gruppe, die scheint ein Fass ohne Boden zu sein. Der Verlagsleiter Andrew Mullins sprach offenbar letzte Woche von einem Managed Decline. Das heißt, seine Aufgabe sei eigentlich bloß, den Niedergang zu steuern und zu organisieren. Aber es bleibt eine Tatsache, dass der Independent beinahe in eine Todesspirale gekommen ist. Und das hat wohl auch etwas zu tun damit, dass politisch in der Mitte, links von der Mitte, mit der Tageszeitung Guardian ein außerordentlich potenter Konkurrent dasteht. Und der Guardian, der verliert zwar auch jährlich Millionen, hat aber eine Stiftung im Rücken, die diese Löcher jährlich klaglos stopft. Wie lange das noch gehen kann, weiß man nicht. Aber für den Independent bildet der Guardian wohl inhaltlich, politisch eine unwiderstehliche Konkurrenz.
Das heißt, ohne Spenden und Mäzene geht im Printjournalismus in England nichts mehr?
Jedenfalls nicht in der Mitte und links von der Mitte. Das scheint wirklich der Befund zu sein. Rechts von der Mitte haben wir den Daily Telegraph, die größte seriöse Tageszeitung, und die Murdoch-Blätter, also die Times und das Boulevardblatt Sun, die verdienen tatsächlich Geld. Aber wenn sie eben in die politische Mitte und links davon gehen, dann ist das offenbar eine brotlose Kunst.
Die Lage der Printmedien in Großbritannien, soweit unser Korrespondent Martin Aliot. Und wie es Musiker eigentlich früher mit dem Abschreiben und Abkupfern hielten, darum geht's jetzt in unserer Sommerserie.
Covermania. Vom Original zur Kopie.
Schon Bach und Händel haben gecovert. Überhaupt gibt's kreatives Recycling schon ziemlich lange. Nick Broda schaut ein halbes Jahrtausend zurück.
Bereits im 15. Jahrhundert schreibt ein Komponist vom anderen ab. Es wird gegenseitig gestohlen und neu verwendet. Kurz, man macht Coverversionen. Das ist Usus, schon damals. Da schreibt ein Komponist ein Lied. De tout bien plein heißt es, und schon bald wird das zum Superhit im ganzen französisch-flämischen Raum. Ganz ohne Net, Twitter und Facebook. Es ist ein Liebeslied, was sonst? Die Herrin, die Meisterin, die Gebieterin, sie wird musikalisch angeschmachtet. Ohne Vorspiel setzt der Sänger gleich mit seiner Anbetung an und singt los, ganz fein und dezent, wie sich's gehört, begleiten ihn die Instrumente. Wie das fein gearbeitete und dezent verzierte Collier, das die Damen zu dieser Zeit tragen. Alexander Agricola, ein Komponist aus Gent, ist so von dem Stück begeistert, dass er die Melodie gleich mehr als ein halbes Dutzend Mal verarbeitet. So überlebt der Hit zunächst mal mehr als 100 Jahre. Das Ensemble Leones, eine Gruppe eingefleischter Renaissance-Musiker um den Lautenisten Marc Levon, haben dieses Chanson und noch weitere Hits aus dem 15. Jahrhundert aufgenommen und gleich noch moderne Fassungen dazu komponieren lassen. Hier drei Versionen von Alexander Agricola. Thank you.
De tout bien plein in drei Versionen von Alexander Agricola mit dem Ensemble Leones unter der Leitung von Mark Levone in unserer Serie Covermania.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.